Kapitel 9 vom Propheten Esra. Und als dies ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder nach den Gräueln abgesondert, nämlich von den Kanaanitern, den Hethitern, den Perisitern, den Jebusitern, den Ammonitern, den Moabitern, den Ägyptern und den Amoritern. Denn sie haben von ihren Töchtern für sich und für ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Treulosigkeit die erste gewesen. Und als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Gewand und mein Oberkleid und raufte mir die Haare meines Hauptes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Und zu mir versammelten sich alle, die vor den Worten des Gottes Israels zitterten, wegen der Treulosigkeit der Weggeführten, und ich saß betäubt da bis zum Abendspeisopfer. Und beim Abendspeisopfer stand ich von meiner Demütigung, nachdem ich mein Gewand und mein Oberkleid zerrissen hatte, und ich beugte mich auf meine Knie nieder und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Und ich sprach: Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Angesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Ungerechtigkeiten sind uns über das Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Von den Tagen unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen, bis auf diesen Tag. Und unserer Ungerechtigkeiten willen sind wir unsere Könige, unsere Priester, der Hand der Könige der Länder übergeben worden, dem Schwert, der Gefangenschaft und dem Raub und der Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist. Und nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von Seiten des Herrn unseres Gottes zuteil geworden, indem er uns Entronnene übrig gelassen und uns einen Pflock gegeben hat an seiner heiligen Stätte, damit unser Gott unsere Augen erleuchte und uns ein wenig aufleben lasse in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir, aber in unserer Knechtschaft hat unser Gott uns nicht verlassen, und er hat uns Güte zugewandt vor den Königen von Persien, so dass sie uns ein Aufleben verliehen, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer aufzurichten und uns eine Mauer zu geben in Juda und in Jerusalem. Und nun, unser Gott, was sollen wir nach diesem sagen? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du uns durch deine Knechte, den Propheten, geboten hast, indem du sprachst: Das Land, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein unreines Land, wegen der Unreinheit der Völker der Länder, wegen ihrer Gräuel, mit denen sie es ausgefüllt haben, von einem Ende bis zum anderen durch ihre Verunreinigung. So sollt ihr nun nicht eure Töchter ihren Söhnen geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne nehmen, und ihr sollt ihnen Frieden und ihr Wohl nicht suchen in Ewigkeit, damit ihr stark seid und das Gut des Landes esst und es auf eure Söhne vererbt in Ewigkeit. Und nach allem, was wegen unserer bösen Taten und wegen unserer großen Schuld über uns gekommen ist, obwohl du, unser Gott, mehr geschont hast, als unsere Ungerechtigkeiten es verdienten, und du uns Entronnene gegeben hast, wie diese hier, sollten wir wieder deine Gebote brechen und uns mit diesen Gräuelvölkern verschwägern? Wirst du nicht gegen uns erzürnen bis zur Vertilgung, dass kein Überrest und keine entronnen mehr bleiben. Herr Gott Israel, du bist gerecht, denn wir sind als Entronnene übrig geblieben, wie es an diesem Tag ist. Siehe, wir sind vor dir in unserer Schuld, denn deswegen kann man nicht vor dir bestehen. Amen. Vor der Predigt,
liebe Geschwister und Gottesdienstbesucher, auch ich begrüße euch herzlich an diesem Sonntagmorgen. Wir sind in einer Predigtserie über Esra und Nehemia. Und das ist mal wieder so ein Text, mit denen wir manchmal unsere liebe Mühe haben, wenn wir ihn dann auch lesen. Es ist ein längerer Text. Ich werde noch 19 Verse aus Esra 10 lesen. Ich denke, es ist gut, wenn wir den Text so weit wie möglich auch lesen, damit wir das ganze Ereignis so auch vor Augen haben, nicht nur einen kleinen Auszug. Es wird wohl ein bisschen länger dauern. Ich habe schriftlich hier noch viele Bibelstellen zitiert. Ich werde sie versuchen, einfach zusammenzufassen, damit es nicht zu lange geht. Wer das alles nachlesen möchte, kann sich gerne bei mir melden oder auch auf der Homepage der Gemeinde nachschauen, damit man das dann eben auch lesen kann. Aber Esra, der hat stundenlang die Mosesbücher, die Tora vorgelesen. Und ich denke, da werden wir wohl auch noch einige Minuten aushalten. Ich lese also aus Esra 10, anschließend zu Esra 9. Die 15 Verse wurden uns ja gelesen. Esra 10, 1 bis 19. Ich werde nicht die 44 Verse nicht alle lesen. Anschließend wird dann noch gesagt, wer sich alles verschuldet hat. Das kann man gerne dann zu Hause nachlesen. Esra 10, 1 bis 19. Und während Esra betete und weinend und vor dem Haus Gottes daliegend die Schuld bekannte, versammelte sich um ihn eine sehr zahlreiche Versammlung aus Israel, Männer und Frauen und Kinder. Denn auch das Volk weinte unter vielen Tränen. Und Schechanja, der Sohn Jehiels von den Söhnen Elam, fing an und sagte zu Esra, wir haben treulos an unserem Gott gehandelt und haben ausländische Frauen von der Bevölkerung des Landes geheiratet. Doch jetzt gibt es noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. So lasst uns jetzt mit unserem Gott einen Bund schließen, dass wir alle ausländischen Frauen und die von ihnen geborenen Kinder fortschicken nach dem Beschluss meines Herrn und jener, die vor dem Gebot unseres Gottes zittern. Nach dem Gesetz soll gehandelt werden. Steh auf, denn dir obliegt die Sache. Wir aber werden mit dir sein. Sei stark und handle. Da stand Esra auf und er ließ die Obersten der Priester, der Leviten und ganz Israel schwören, nach diesem Wort zu handeln. Und sie schworen es. Und Esra stand von dem Platz vor dem Haus Gottes auf und ging in die Zelle Johannans, des Sohnes Eliaschibs, und er übernachtete dort. Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht, denn er trauerte über die Untreue der Weggeführten. Die Weggeführten, die hier immer wieder erwähnt werden, das sind die Nachkommen derer, die nach Babylon geführt wurden und die dann zurückgebracht wurden. Ab Vers 7. Dann ließ man durch Juda und Jerusalem einen Ruf ergehen an alle Söhne der Weggeführten, sich in Jerusalem zu versammeln. Und jeder, der nicht innerhalb von 3 Tagen gemäß dem Beschluss der Obersten und Ältesten käme, dessen ganze Habe sollte mit dem Bann belegt werden. Und er selbst sollte aus der Versammlung der Weggeführten ausgeschlossen werden. Da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin innerhalb von 3 Tagen nach Jerusalem. Es war der 9. Monat, am 20. des Monats, also es etwa im November. Und da das ganze Volk saß auf dem Platz des Hauses Gottes, zitternd wegen der Sache und Folge der Regenergüsse. Da stand Esra, der Priester, auf und sagte zu ihnen: Ihr habt treulos gehandelt und habt ausländische Frauen geheiratet, um die Schuld Israels zu vermehren. So gebt nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, das Lob und tut seinen Willen und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den ausländischen Frauen. Und die ganze Versammlung antwortete und sprach mit lauter Stimme: Ja, deinem Wort obliegt es, uns zu handeln, nach deinem Wort. Jedoch ist das Volk zahlreich und es ist die Zeit der Regengüsse, so dass man nicht im Freien stehen kann. Außerdem ist das kein Geschäft für einen Tag, auch nicht für zwei. Denn viele von uns haben sich in dieser Sache vergangen. Lasst uns unsere Obersten für die ganze Versammlung zusammentreten. Und alle in unseren Städten, die ausländische Frauen geheiratet haben, sollen zu bestimmten Zeiten kommen und mit ihnen die Ältesten jeder einzelnen Stadt und ihre Richter, bis wir die Zornglut unseres Gottes in dieser Sache von uns abgewendet haben. Nur Jonathan, der Sohn Asaels, und Jachscheja, der Sohn Tikvas, traten dagegen auf. Und Meschulam und Shabbetai, der Levit, standen ihnen bei. Und die Söhne der Weggeführten machten es so. Und der Priester Esra sonderte sich Männer aus, Familienoberhäupter nach ihren Familien, und zwar alle mit Namen. Und sie setzten sich zusammen am ersten Tag des 10. Monats, um die Sache zu untersuchen. Und sie kamen bis zum ersten Tag des 1. Monats mit allem zu Ende, in der Sache mit den Männern, die ausländische Frauen geheiratet hatten. Es fanden sich aber auch unter den Söhnen der Priester solche, die ausländische Frauen geheiratet hatten, von den Söhnen Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, und von den Brüdern Maaseia und Eliezer und Jarib und Gedalia. Und sie gaben ihre Hand darauf, dass sie ihre Frauen fortschicken wollten, und als Schuldige opferten sie einen Widder von den Schafen für ihre Schuld. Soweit der Text. Ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, du heiliger Gott, auch diesen Text hast du uns in deinem Wort mitgeteilt. Diese Handlung Esras und Israels, Judas zur Zeit nach der Rückkehr aus Babylon. Und ich bitte dich, dass du uns Klarheit schenkst, was dieses Wort uns heute zu bedeuten hat. Sprich du zu uns heute Morgen. Amen. Das Thema, die Bestimmung, Gottes heiliges Volk zu sein und die Folgen für eheliche Beziehungen. Und zwar mit folgenden Unterpunkten. Erstens die Bestimmung, das heilige Volk zu sein. Dann die Aufgabe, keine Vermischung. Und die Folgen, Reinigung und Trennung. Die Bestimmung, das heilige Volk. Die Aufgabe, keine Vermischung. Die Folgen, Trennung und Scheidung und Reinigung. Trennung und Reinigung. Nochmals ein kurzer Rückblick. Israel, das heißt Juda und Benjamin, das Südreich, war etwa im Jahr 538 vor Christus aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Die ersten, die konnten damals zurückkehren. Und dann etwa 20 Jahre später, von 520 bis 516 vor Christus, wurde der Tempel fertig gebaut. Und Esra, der Priester oder auch der Gesetzesgelehrte, er kam 7 Jahre nach Antritt der Regierung durch Artaxerxes oder Artaxerxes zurück nach Jerusalem. Das ist etwa im Jahr 458, also etwa 80 Jahre nachdem die ersten aus Babylon zurückgekehrt waren, kam Esra, und das, was sich hier ereignet, spielt sich kurz danach ab. Also etwa im Jahr 458 vor Christus. Um zu vergleichen, Nehemia kommt einige Jahre später, also bald haben wir es dann auch mit Nehemia zu tun, aber damals war Nehemia offenbar noch nicht zurückgekommen nach Jerusalem. Es geht also sozusagen um die dritte Generation nach der Wiederherstellung oder nach der ersten Wiederherstellung, muss man genau sagen. Denn das war ja noch nicht die gesamte Wiederherstellung. Was ist mit der dritten Generation? Da findet eine Erneuerung statt, ich sage mal eine Erweckung. Und was ist mit der zweiten, was ist mit der dritten Generation? Ja. Wo bleibt die Erweckung? Mit dieser Problematik haben wir es hier zu tun. Und dieser Text zeigt uns, wie wichtig biblische Lehre ist, damit Erweckung und Erneuerung bleibt und nicht schnell wieder an Schwung verliert. Und wie wichtig auch die geistliche Leitung im Volk Gottes ist. Beides zeigt uns der Text. Es geht also um die Bestimmung, Gottes heiliges Volk zu sein. Es geht um die Folgen und es geht um die Frage, was ist, wenn diese Bestimmung verletzt wurde. Erstens die Bestimmung, Gottes heiliges Volk zu sein. Ich beziehe mich besonders auf Esra 9, 2 und die Verse 14 und 15. Es geht hier darum, dass Juden, jüdische Männer, ausländische Frauen geheiratet haben und die werden dann wieder fortgeschickt. Warum? Um das zu verstehen, müssen wir zuerst verstehen, was Esra dann ein Herzensanliegen war und worum es hier geht, was der Hintergrund ist. In Vers 2 in Esra 9 lesen wir, der heilige Sammel hat sich mit den Völkern des Landes vermischt. Der heilige Sammel. Was ist damit gemeint? Sammel, das Wort Sammel wird in der Bibel oft mit Nachkommenschaft übersetzt. Aber es ist nicht einfach Nachkommenschaft, sondern Sammel ist mehr als Nachkommenschaft. Es bezieht sich allgemein auf die Nachkommenschaft. Das ist ein Ausdruck, den Esra offenbar übernommen hatte aus einem der Propheten, die die Rückkehr Israels aus Babylon vorherverheißen hatte, nämlich Jesaja. In Jesaja 6, Vers 13 können wir nachlesen. Das ist das Todesjahr des Osia, also etwa 740 vor Christus, über 100 Jahre vor der babylonischen Gefangenschaft, sprach Gott zu Jesaja und sagte, ja, Israel hat gesündigt, sie werden ins Exil gehen, aber ich werde den heiligen Samen als Stumpf übrig lassen. Esra 6, Vers 13, den heiligen Samen als Stumpf übrig lassen. Und der wird dann wieder grünen und wachsen. In diesem Zusammenhang ist bei Esra, auch vor allem bei Micha, dann immer wieder, Micha ein Zeitgenosse bei Jesaja und Micha war ein Zeitgenosse, ist immer wieder vom Überrest die Rede. Das ist der heilige Samme, den Gott als Überrest übrig lassen wird. Durch das Gericht durch. Er wird Israel nicht ganz vernichten. Aber er wird einen heiligen Überrest, den er selbst heilig übrig lassen. Und an diesem Überrest wird er dann seine Verheißungen erfüllen. Den Bezug zu Jesaja sehen wir auch daran, dass hier zweimal davon die Rede ist von denen, die vor den Geboten Gottes oder vor dem Wort Gottes zitterten. Und dieser Ausdruck erscheint zweimal in Jesaja 66. Jesaja 66, Vers 2 und Vers 5, dort ist von der Wiederherstellung Israels die Rede. Also es bezieht sich auf die Zeit der Wiederherstellung der Verheißung Gottes nach dem Exil. Darauf bezog sich Jesaja und er spricht von denen, die dann vor dem Wort Gottes zittern werden. Das sind diejenigen, die einen niedergeschlagenen Geist haben und an denen will Gott sich verherrlichen. Einen niedergeschlagenen Geist heißt, dass man seine Sündhaftigkeit vor Gott erkennt und sie auch bereut und um Vergebung bittet. An denen will Gott sich verherrlichen. Und dort ist bei Jesaja auch in Kapitel 6, Vers 18, wird gesagt, dass das ein heiliges Volk ist. Nicht, weil Israel so sündlos war, aber weil Gott sie sich ihm selbst geweiht hatte als heiliges Volk. Und das ist ein Ausdruck, der besonders auch in einem Text erscheint, der hier ganz zentral ist aus dem Gesetz des Mose. Nämlich 5. Mose 7, 1 bis 6. Ich werde später auf diesen Text zurückkommen. Und dort heißt es in 5. Mose 7, Vers 6, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem ganzen Erdboden sind. Das 5. Buch Mose bezieht sich auf die Zeit kurz vor dem Einzug ins verheißene Land, kurz vor dem Tod des Führers Mose. Mose erinnert an die Gesetzgebung am Berg Sinai. Und da können wir nachlesen im 2. Mose 19, Vers 5 und 6, dass Gott zu Israel sagt, und wenn du auf meine Stimme hören wirst, dann wirst du mir ein Volk des Eigentums sein. Ein Volk, das ich mir erworben habe, heißt das. Ein Volk, eine heilige Nation, ein Königreich von Priestern sollst du mir sein. Und auch später bezieht sich 5. Mose 26, Vers 18 und 19 darauf, wo Gott sagt, und wenn du meine Gebote bewahrst, dann wirst du mir ein Volk des Eigentums sein, ein Schmuck, als der höchste Name über alle Nationen will ich dich stellen, ein heiliges Volk sollst du sein. Darauf bezog sich Esra, auf diese Verheißung. Gott führte Israel ins Land Kanaan. Er wusste, dort gibt es verschiedene Nationen. In 5. Mose 7 werden 7 erwähnt. Das sind 5 von denen, die auch in Esra 9 erwähnt werden. Noch 2 weitere in Esra 9 werden auch 7 erwähnt. Gott wusste, dass dort verschiedene Nationen gibt, die anderen Göttern dienen, nicht dem Gott der Väter Israels. Und Israel sollte sich nicht mit diesen vermischen, sondern Israel sollte Gott allein diesem Land dienen und sollte nicht den Göttern dieser Nationen dienen. Das war Gottes Absicht. Und eine besondere Rolle spielt hier eben das sexuelle Verhältnis auch mit Frauen. Das sehen wir auch schon im Alten Testament. Ich werde darauf zurückkommen. Gott hatte auch ganz klar gesagt, ich werde euch ins Exil bringen und aber dann verheißen, ein Überrest wird gerettet werden. Gott wollte seine Verheißungen an Israel trotzdem erfüllen, trotz Ungehorsam, trotz Sünde. Gott hatte Israel erwählt als sein Volk und es bleibt auch nach dem Exil so. In Jesaja 10, Vers 20 können wir zum Beispiel nachlesen, dass Gott sagt, dann wird es geschehen, da wird der Überrest Israels und was vom Hause Jakob gerettet ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, also diese feindliche Nation, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israels, in Treue verlassen. Besonders im Buch Jesaja wird Gott immer wieder als der Heilige Israels bezeichnet. Er ist derjenige, der Israel heiligt, nicht sie selbst. Und deswegen ist Israel eine heilige Nation. Nun ist also dieser heilige Überrest aus dem Exil gekommen und Gott hat seine Gnade erwiesen, aber diese Gnade Gottes wird nicht verstanden als Freibrief für die Sünde. Nun hat Gott sich seine Gnade erwiesen, hat uns zurückgebracht und nun können wir so richtig weiter drauf lossündigen. Im Gegenteil, Esra sieht das als Verpflichtung. Nur noch tatsächlich Gottes Plan mit dem Volk Israel im heiligen Land, das befleckt war durch die Götzen der Nationen, in diesem Land seinen Plan mit Israel, mit dem heiligen Volk zu verwirklichen. So sagt uns das Paulus auch im Römer 2, Vers 4, wo er sich besonders an die Juden richtet. Paulus schreibt, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leiten will? Wenn Gott sich Israel gegenüber als gütig und barmherzig und gnädig erweist, dann ist das also kein Freibrief zu sagen, wir sind halt so gut, wir brauchen die Umkehr nicht, sondern im Gegenteil, Gott möchte dadurch gerade die Umkehr erreichen, dass Israel erkennt, dass Gottes Gnade allein sie zu diesem Heil führt. Die Verheißungen beziehen sich aber weit über Israel hinaus. Jesaja spricht vom kommenden Knecht Gottes, vom Erlöser, der ein Licht sein soll bis an die Enden der Erde. Jesaja 49, Vers 6. Jesaja 53, er wird die Leiden auf sich nehmen, die Krankheit, die Schuld der Menschheit und wird für sie sein Leben als Schuldopfer geben. Das ist Jesus Christus. Und durch Jesus, der eigentliche Same, der schon Eva verheißen wurde, nach dem Sündenfall im Garten Eden, nachzulesen im 1. Mose 3, Vers 15, durch Jesus Christus, sagt uns das Paulus in Galater 3, sind auch wir, die Heiden, mit hineingenommen worden in diesen Plan Gottes. Durch Jesus gehören auch wir, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen und Vergebung empfangen, zu diesem heiligen Volk Gottes. Auch als Heiden, Christen jetzt, durch Jesus Christus. So nachzulesen im 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Eigentum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Auch ihr, schreibt Paulus, Petrus hier, besonders den Heidenchristen. Und damit hat die Gemeinde nun die gleiche Aufgabe eigentlich, die Israel hatte, nämlich Gottes herrliche Macht und Gottes Heilswillen den Menschen kundzutun. Und das mit dem ganzen Leben. Nicht nur durch die Verkündigung, sondern primär durch das Leben. Das heißt, die Gemeinde passt sich nicht einfach der Welt an. Wir meinen ja oft, wir werden die Welt erreichen, indem wir uns anpassen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das war schon im Alten Testament so. Wenn man sich anpasst, verliert man die Kraft. Gerade dadurch, dass wir heilig leben. Und Petrus ergänzt und sagt, 1. Petrus 1, 15 und 16, was schon im Alten Testament von Israel gesagt wird, ihr sollt heilig sein, denn Gott ist heilig, der euch berufen hat. Und im Alten Testament ergänzt Gott immer wieder und sagt, ich bin der Herr, der ich euch heilige. Manche meinen, Gott würde im Neuen Testament mit der Sünde großzügiger umgehen als im Alten Testament. Aber das zeigt uns das Neue Testament nicht so. Gott hat die Sünde bestraft in seinem Sohn Jesus Christus. Aber das heißt nicht einfach, dass er jetzt das Auge eher zudrückt. Das heißt sogar in Epheser 5, Vers 25 bis 27, dass Jesus sich hingegeben hat am Kreuz, um seine Gemeinde zu heiligen, dass sie ohne Flecken und ohne Runzeln sei. Tadellos. Und heilig, tadellos und heilig. Das gilt für uns, dieser Auftrag, Gottes heiliges Volk zu sein. Dann zum Zweiten, die Aufgabe, keine Vermischung. Keine Vermischung. Esra war nicht nur ein Priester, sondern vor allem auch ein Gesetzesgelehrter. Ein Theologe, aber ein Theologe, der nicht nur viele Bücher gelesen hat, sondern der an der Schrift geforscht hat. Also für uns Theologen heute ein gutes Vorbild, ein Beispiel, ne? Dass wir nicht nur viel wissen über Theologie, sondern in der Bibel forschen. Das hat Esra gemacht. Und nun kommt diese Situation. Ja, und auch hier merken wir, Esra forscht in der Bibel und das stößt er offenbar vor allem auf 5. Mose 7, 1 bis 6, Vers 6 habe ich vorher gelesen. Vorher heißt es, dass Mose sagt, und wenn ihr nun in das Land kommen werdet, vermischt euch nicht, und da werden 7 Völker erwähnt, 5 von denen erscheinen in Esra 9 wieder, 2 sind andere, zum Beispiel Ägypter werden Esra 9 erwähnt, die werden dort nicht erwähnt. Ansonsten sind es mehr oder weniger die gleichen. Und dort heißt es, dass sie das nicht machen sollen, denn heißt es, diese ausländischen Töchter, die würden deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und der Zorn des Herrn würde sich gegen euch entbrennen und er würde dich schnell vernichten. Israel sollte diese Nationen vernichten, das verstehen wir manchmal auch nicht, aber die dienten grausamen Sünden und eben Götzen. Kann man auch außer biblischen Texten nachlesen, wie grausam das war. Es geht hier nicht um eine ethnische Säuberung. Es geht nicht primär darum, dass Israel als Rasse rein bleibt, sondern es geht um eine religiöse Reinheit. Wir sehen zum Beispiel am Beispiel von Ruth. Keine Israeliten, dass es problemlos war, wenn sie sich sozusagen zum Gott der Juden bekehrte, dass sie auch ins Volk Gottes aufgenommen wurde, sogar eine Vorfahren Jesu, Matthäus 1 nachzulesen. Aber es geht um eine religiöse Reinigung und keine Vermischung in religiöser Hinsicht. Gott ist ganz anders als die Götter dieser Nationen und er hat seinen Heilsplan für alle Menschen. Und deswegen soll Israel sich nicht vermischen, sondern soll eben diesen Heilsplan Gottes verkündigen. Aber, ja, wie das mit der Liebe so ist, ja? Wenn man so verliebt ist, dann hat man schnell vieles vergessen. Und das war auch in Israel so, Salomo ein Beispiel im Alten Testament. Nehemia kommt etwa 25 Jahre nach Esra nochmal zurück. Und er hat ein ähnliches Problem, also auch mit Esra ist das Problem nicht wirklich gelöst. Können wir nachlesen, Nehemia 13, also etwa im Jahr 433 kam er nochmals von Babylon, dieser Nehemia. Das war mehr ein Führer. Und das war auch die Zeit, als Maliache wirkte. Und das ist ganz interessant, wenn wir da ein bisschen die Texte miteinander vergleichen. Maliache hat mit dem gleichen Problem zu tun, Maliache 2, Vers 10 bis 16 nachzulesen. Die jüdischen Frauen, die haben offenbar die jüdischen Männer haben ihre jüdischen Frauen verlassen und haben heidnische Frauen geheiratet. Das Problem, mit dem Maliache zu kämpfen hat. Und sagt, es ist ein Gräuel vor Gott, was ihr da gemacht habt. Und Maliache sagt auch in diesem Zusammenhang, oder er zitiert Gott, ich hasse Scheidungen. Bei den Scheidungen geht es ja dann immer auch gleich um das Wiederheiraten. Sie lassen sich scheiden oder sie scheiden sich von ihren Frauen, weil sie eben andere heiraten wollen. Und von Nehemia heißt es, er kam zurück und er hörte die Kinder sprechen und die sprachen alle nicht jüdisch, sondern ausländisch. Sie haben also offenbar nicht nur diese jüdische Sprache vernachlässigt, sondern auch den jüdischen Glauben. Das war vor allem entscheidend. Man muss ja nicht unbedingt Hebräisch sprechen, um auch an den Gott Israel zu glauben. Aber hier hängt das offenbar zusammen. Und von Nehemia lesen wir dann, dass er nicht nur sich selbst die Haare da ausgerissen hat, wie Esra, sondern den Männern, die diese Frauen genommen haben, denen hat er die Haare ausgerissen. Ja, er war ganz verärgert offenbar. Ja. Ich werde später nochmals darauf zurückkommen. Frage ist, wie ist das im Neuen Testament und wie ist das mit uns? Und Paulus warnt auch, zum Beispiel im 1. Korinther 5, Vers 9 bis 11. Wir sollen uns nicht mit Menschen zusammenmischen, die sich Brüder nennen und der Sünde leben. Wörtlich heißt es dort zusammenmischen. Oder 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Nun, an dieser Stelle geht es nicht direkt um die eheliche Beziehung, aber die Ehe wird anderswo als Jochgespann bezeichnet. Jesus sagt wörtlich in Matthäus 19, Vers 6, was Gott zusammengejocht hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die Ehe wird also hier als Jochgespann vorgestellt. Und es ist ganz klar, wenn der eine Ochse in diese Richtung zieht, der andere in diese Richtung, dann kann es nicht gut gehen. Schon gar nicht in der Ehe und auch schon gar nicht in der Kindererziehung. Und deswegen gilt das auch für uns. Und deswegen auch der Hinweis an junge Menschen, die noch ledig sind, habt den Entschluss klar, bevor ihr dann so sehr verliebt seid. Plötzlich sind alle Prinzipien weg, wenn man so sehr verliebt ist. Vor allem lebt konsequent in der Nachfolge und heiratet nur jemanden, der oder die euch im Glaubensleben voranbringt und nicht ein Klotz ist, der ständig bremst. Und das genügt auch nicht, wenn man sich bekehrt, nur weil man den anderen oder die andere heiraten will. Denn diese Bekehrung ist oft schnell weg. Und die große Liebe ist auch manchmal so schnell weg. Liebe allein oder verliebt sein allein hält nicht und bringt nicht durch die Ehe. Wenn dann die schwierigen Probleme kommen, dann ist das Verliebtsein manchmal schnell weg. Seien wir also hier konsequent, um solche Probleme vorbeugen zu können. Es ist immer besser, vorzubeugen, als nachher zu heilen. Und damit komme ich auch zum dritten Punkt, und das ist die Heilung. Hier sicher mit vielen Schmerzen verbunden. Die Folgen: Trennung und Reinigung. Ich beziehe mich besonders auf Esra 10. Das heißt, wir wollen einen Bund schließen und wollen diese Frauen mit den Kindern fortschicken. Da stellen sich uns ethische und theologische Fragen. Ethisch, wie kann man einfach Frauen und Kinder fortschicken? Ist das ethisch verantwortbar? Theologisch, ja, gilt dann der Bund, der Ehebund in diesem Fall nicht. Die Bibel sagt uns doch, dass die Ehe ein Bund ist und ein Bund gilt in der Bibel grundsätzlich fürs Leben, bis einer der Bundespartner gestorben ist. Physisch, körperlich gestorben ist. Solange gilt der Bund grundsätzlich. Jesus sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Zusammengejocht, wörtlich. In Sprüche 2, Vers 16 und 17 ist nachzulesen, dass der jüdische Mann gewarnt wird vor der ausländischen Frau. Sagt, du verlässt deine jüdische Frau und gehst zu ausländischer Frau, die im Namen ihres Gottes einen Bund gemacht hat, den Ehebund. Also auch der gilt offenbar. Auch dieser Ehebund, der im Namen eines anderen Gottes gestiftet wurde. Und das erinnert auch an Malachi. Ich habe die Situation vorher geschildert. Und Malachi spricht von der Frau deiner Jugend und die deine Gefährte und die Frau des Bundes ist, die verlassen wurde, um eine fremde, ausländische zu heiraten. Um diese Reaktion Esdras und auch später Nehemias zu verstehen, komme ich nochmals auf den heiligen Samen zurück. Der heilige Same, das war so eine Verheißung, die Gott gegeben hatte durch Jesaja, der Überrest, den würde Gott heiligen und ihn zurückbringen ins Land und dort würde er dann seine Verheißung erfüllen. Nun, dieser Überrest ist zurückgekommen, aber was geschieht? Der heilige Same hat sich vermischt mit diesen Nationen. Also ist alles vorbei. Hat Gott keinen Plan mehr. Was geschieht nun mit Israel? Der heilige Same ist vermischt worden. Der Überrest, so heißt es in Esra 9, 14, nun wird nicht einmal der Überrest mehr bleiben. Was dann? Und es gab für sie nur eine logische Folge. Nur eine. Und auch für Nehemia später. Nämlich diesen Überrest zu reinigen von diesen Frauen. Und damit auch von diesen Götzen. Das heißt aber nicht, dass die Ehe, der Ehebund sonst nicht gilt. Der Ehebund, das wird auch in Römer 7, Vers 3 gesagt, der gilt, solange wie einer der zwei Partner lebt. Das ist quer durch die Bibel so der Fall. Der Ehebund gilt grundsätzlich, solange wie beide Partner leben. Bis einer gestorben ist, dann, sagt Paulus, dann ist man frei zu heiraten. Aber bis dahin wird eine Frau, die einen anderen heiratet, eine Ehebrecherin genannt werden, weil sie damit durch die Wiederheirat den Ehebund brechen würden. Und wie ist das mit uns im Neuen Testament? Wenn wir ungläubige Partner, Partnerin haben, was gilt dann? Nun, Paulus sagt, flieht dem Götzendienst. Flieht dem Götzendienst. Und der Habsucht, die Geldliebe, die die Wurzel von allem Bösen ist. Nun, wir haben keine ähnliche Situation beschrieben im Neuen Testament. Warum nicht? Weil es offenbar für Christen klar war, Christen heiraten Gläubige. Etwas anderes kommt nicht in Frage. Aber wir haben eine ähnliche Situation beschrieben, 1. Korinther 7, Vers 12 bis 16, wo es offenbar um eine Frage geht, was ist? Da waren zwei Ungläubige, die haben geheiratet und irgendwann ist einer dann zum Glauben gekommen. Nun stellt sich diesem gläubigen Partner die Frage, was ist? Darf ich mit dem Ungläubigen, mit der ungläubigen Ehefrau zusammenleben? In der Ehe mache ich mich nicht ständig geistlich unrein. Soll ich mich trennen lassen? Trennen. Was sagt Paulus? Nein. Nein. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Und das Licht, das dich erleuchtet hat, die Heiligkeit Gottes, die dich durchdrungen hat, die wird sich auch beim Ehepartner oder Ehepartner abspiegeln, Ehepartnerin. Das ist aber keine Garantie, dass diese Ehepartnerin oder der Ehepartner dann gläubig wird, aber eine Möglichkeit. Also Paulus sagt weiter, wenn dann der Ungläubige gehen will, dann lass ihn gehen. Du bist in diesem Fall nicht sklavisch an die Ehe gebunden. Egal, ob dein Glaubensleben darunter leidet oder nicht. In diesem Fall soll er gehen. Über die Wiederheirat ist damit im Text nichts gesagt. Wir haben ein ähnliches, doch ein bisschen anderes Beispiel im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, 1 bis 2, wo Petrus den gläubigen Frauen schreibt, dass sie sich auch den ungläubigen Männern unterordnen sollen. Nicht nur den Gläubigen. Und dass sie vor allem auf den Wandel achten sollen, dass sie ein Vorbild sind im Wandel, indem sie einen heiligen Wandel zeigen und dadurch diese Männer gewinnen. Also nicht primär durch das Wort, das funktioniert eh nicht, viele haben es vielleicht schon versucht, sondern durch den Lebenswandel. Also auch hier das Beispiel, die Ungläubigen werden nicht fortgeschickt, sondern man ist ihnen ein Vorbild im geistlichen Leben. Es ist sicher manchmal eine Spannung, wenn man einen ungläubigen Partner oder eine Partnerin hat, wie kann man sich genau verhalten, wo sind die Grenzen? Aber ich glaube, da dürfen wir uns auch auf den Heiligen Geist verlassen. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 6, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen, kommt der Zorn Gottes. Ähnlich wie bei Esra, nicht? Der Zorn Gottes kommt über uns. Und Paulus schreibt, trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Jesus hat am Kreuz von Golgatha Satan und Sünde besiegt. Und auch vor allem durch seine Auferstehung und seine Himmelfahrt ist das sichtbar geworden. Jesus sitzt zur Rechten Gottes als Sieger über Sünde und Satan. Und das ist unsere Kraftquelle als Christen. Tötet heißt nicht, ja, unterdrück sie ein bisschen, damit sie nicht zu hoch wachsen, ne? Sondern tötet sie definitiv. Entschieden, wie Jesus geantwortet hat, als er versucht wurde. So steht's geschrieben. Klar, keine Zweifel. Bei uns kommen ja dann oft die Zweifel vielleicht hoch. Ja, aber muss man es denn so extrem sehen? Und wo es um Sünde geht, sollte man es immer so extrem sehen. Denn das ist nur der einzige Weg zur Heiligung. Die vor dem Wort Gottes zittern, die also Ehrfurcht haben vor dem Wort Gottes. Und das ist auch für uns die Grundlage für die Heiligung. Ich fasse das kurz zusammen. Erstens ist da die Bestimmung für Israel, Gottes heiliges Volk zu sein. Und in Jesus Christus gilt diese Bestimmung auch uns als neutestamentliche Gemeinde, auch als Heidenchristen. Wir sollen Gottes heiliges Volk sein. Dann keine Vermischung. Es geht hier nicht um eine ethnische Vermischung, sondern um eine religiöse Vermischung. Denn gerade die Ehe, die zeigt, das Beispiel vieler Ehen zeigt, dass man gerne der Ungläubige dann den gläubigen Partner mitreißt oder zumindest ein Klotz ist, der ständig bremst im Glaubensleben. Und der Ehepartner oder die Ehepartnerin sollen uns im Glaubensleben voranbringen und nicht bremsen. Und dann die Folgen bei Verletzung der Bestimmung Gottes, Reinigung und Trennung. Esra und auch später Nehemia haben nur eine Konsequenz gesehen. Hier ist der heilige Same, der Überrest, der zurückgebracht wurde, der sich jetzt noch vermischt hat. Trennung, um diesen Überrest noch zu retten. Wir haben gesehen im Neuen Testament, dass Gläubige sich nicht vom ungläubigen Partner trennen müssen. Es kann sein, dass der Ungläubige geht, aber das Licht ist so stark, dass in Jesus Christus in unser Leben scheint, dass wir dadurch uns nicht unrein machen durch diese Beziehung. Aber wir müssen Jesus da auch um besondere Kraft bitten, dass wirklich konsequent im Glaubensleben bleiben. Denn so schnell ist es so, dass der Ungläubige den anderen mitgerissen hat und nicht umgekehrt. Es ist immer eine Gnade, wenn sich dann der ungläubige Ehepartner bekehrt. Das ist ein besonderes Geschenk Gottes. Und dafür will man dann auch besonders danken. Lasst uns beten. Jesus Christus, du hast dein Leben gegeben für unsere Sünden. Du hast die Sünde verurteilt in deinem Fleisch. So lesen wir es in Römer 8, Vers 3. Und ja, Paulus schreibt auch, dass darin die Liebe Gottes zu den Sündern besonders sichtbar wird, dass du für uns gestorben bist am Kreuz von Golgatha. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass wir als heiliges Volk vor dir wandeln, dass wir deinen Willen tun. Und ich bitte dich auch für die Jungen unter uns, dass du sie führst, auch wo es um die Frage der Partnerwahl geht, dass du Gnade schenkst, dass sie bewahrt werden vor falschen Wegen, dass du sie richtig führst und segnest. Lass uns ihnen auch ein Vorbild sein, auch eine Hilfe, und segne auch unsere Ehen, Herr, damit wir anderen zum Vorbild sind und dass wir im geistlichen Leben uns gegenseitig erbauen und stärken. Amen.
Herzlichen Dank, Jakob, für die Mühe, die du dir gegeben hast, diesen umfangreichen Text auszulegen. Ja, wir spüren, wie auch